Nach der skurrilen Leichenbeschau hatten sich Blaubarts und meine Wege getrennt, und ich war in einem plötzlich ausgebrochenen Gewitterregen heimgekehrt. Der sintflutartige Niederschlag und die heftigen Blitze hatten in der Zwischenzeit sämtliche Gemeindemitglieder aus den Gärten verscheucht, so dass ich von weiteren Belästigungen der Kongschen Art verschont blieb. Nachdem Gustav mir mein Essen hergerichtet hatte, eine raffinierte Kombination aus leicht angebratenen Leberstücken und Dosenfraß, ging er früh schlafen. Er hatte den ganzen Tag wie ein Bergarbeiter geschuftet und ratzte in dem Moment weg, als er auf seine Pritsche fiel. Das Geräusch kam direkt vom ersten Stockwerk. Es wunderte mich, dass Gustav von dem Krach nicht längst aufgewacht war. Ich stand da wie zu einer Salzsäule erstarrt und vermochte meinen Ohren nicht zu trauen. Zwar tröstete ich mich mit der Vermutung, dass oben ein in Hitze geratenes Weibchen den einheimischen Herren Gesangsverein zu sich rief oder dass die bereits um sie versammelte Kundschaft sich japsend und heulend gegenseitig anknurrte. Doch gleichzeitig sagte mir der rationellere Teil meines Verstandes, dass dies nichts anderes als Schmerzensschreie waren. Was also sollte ich tun? Der Sache nicht nachzugehen, bedeutete eine schäbige Kapitulation vor der Angst und das Eingeständnis, sich vielleicht einen wichtigen Hinweis im Zusammenhang mit den Morden entgehen zu lassen. Und wer sagte mir denn, dass oben in diesem Augenblick nicht jemand ermordet wurde? Denn genau danach hörte sich das Ganze an. Etwas zittrig in den Beinen schlich ich auf den Flur hinaus. Ich war mir bewusst, dass diese Erkundung verheerende Folgen haben konnte, da ich mich oben überhaupt nicht auskannte. Wenn ich andererseits hier unten bleiben würde und mir das alles aus der Ferne anhören würde, würde ich vor Neugier und Gewissensbissen langsam, aber sicher überschnappen. Also beschloss ich mit der mir eigenen unnachgiebigen Zielstrebigkeit, dem Geheimnis nachzugehen, obwohl mir dies zum Verhängnis werden konnte. Da Gustav in seiner unnachahmlichen Debilität vergessen hatte, die Wohnungstür abzuschließen, war es für mich ein leichtes, mich auf die Hinterbeine zu erheben, mit den Vorderpfoten die Klinke herunterzudrücken und so die Tür zu öffnen. Draußen im Treppenhaus war es stockfinster. Obwohl meine Augen nur ein Sechstel der Helligkeit benötigen, die Menschen brauchen, um die gleichen Details der Bewegung und Umrisse wahrzunehmen, war es ein Ding der Unmöglichkeit, da draußen etwas Konkretes zu erkennen. Meine Schnurrbarthaare vibrierten leise und vor meinem geistigen Auge entstand ein zwar unscharfes, aber für meine Zwecke ausreichendes Diagramm aus unterschiedlich geformten Luftwirbeln, welches die mich umgebende Treppenhausarchitektur wiedergab. Langsam stieg ich die Stufen aufwärts, dem sich immer nervtötender anhörenden Gejaule entgegen. Als sich das Treppenhaus nach der Rechtsbiegung um 180 Grad plötzlich zu erhellen begann, hätte ich mich vor lauter Angst und Anspannung beinahe übergeben. Das Grauenhafteste waren aber die Stimmen. Schmerzensschreie, beinahe melodiös ausgestoßen, gleichsam einer verschrobenen Harmonie folgend, hallten im ganzen Gebäude unendlich fort, überlappten sich oder wechselten sich wie ein Gebetssingsang gegenseitig ab. Der widerliche Geruch von Chemikalien, die ich gleich beim Einzug wahrgenommen hatte, war inzwischen so intensiv geworden, dass ich ihn mit der bloßen Nase riechen konnte. Dazu mischte sich der Verwesungsgeruch der leerstehenden, verrotteten Wohnungen. Endlich stand ich an der Tür. Vorsichtig schob ich meine Nase am Türpfosten vorbei und riskierte einen Blick hinein. Mir schlug der Geruch von Hunderten von Artgenossen entgegen. Ich konnte sie zwar nicht sehen, da sie sich weiter hinten in dem großen Zimmer aufhielten und ich lediglich Einblick in die finstere Diele hatte, aber weil die Tür zu diesem Raum einen Spalt breit offen stand, konnte ich ein fortwährendes Gerappel und Gehüpfe hören und eben ihren Geruch wahrnehmen. Zu den Schmerzensschreien gesellte sich jetzt ein kräftiger Bass, der im getragenen Ton irgendeine bedeutende Rede zu halten schien, deren Sinn ich allerdings nicht verstehen konnte. Mein Gott! Wo war ich nur gelandet? Ich stellte mir die Frage, was wohl passieren würde, wenn ich da einfach reinmarschierte, und beantwortete sie damit, dass natürlich gar nichts passieren würde, weil ich eher einen Hund küssen wollte, als da rein zu marschieren. Neugier hin, Neugier her, noch war ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und dachte nicht im Traum daran, einen Raum zu betreten, in dem sich Hunderte von diesen wild gewordenen Mistviechern zusammengerottet hatten, sich fröhlich gegenseitig mordeten, wobei ein Priester ihnen mit erbaulichen Traktätchen Gesellschaft leistete. Ich wollte gerade auf leisen Pfoten den Ausguck verlassen, als mein Blick zufällig auf die Decke der Diele fiel. Dort oben hatten sich in all den Jahren, in denen das Haus vor sich hin verrottet war, ansehnliche Löcher gebildet, durch die man in das zweite Stockwerk hinaufschauen konnte. Selbstverständlich war es unmöglich, durch sie irgendetwas zu erkennen, da auch die oben gelegene Wohnung in absoluter Finsternis lag. Doch ich vermutete, dass auch die Decke des Zimmers, in dem die Party stattfand, beschädigt war. Also brauchte ich nur hochzulaufen, um mir für das gespenstische Schauspiel im ersten Stock einen Logenplatz zu ergattern. Ich tapste rasch die Treppe hinauf und gelangte in das darüberliegende Geschoss. Obwohl auch hier die Dunkelheit alleiniger Mieter war, merkte ich sogleich, dass diese Wohnung mehr Ähnlichkeit mit meinem Albtraum besaß als die untere. Denn sämtliche Räume waren wie eine öffentliche Bedürfnisanstalt weiß gekachelt. Außer dem üblichen undefinierbaren Unrat, der sich in unbewohnten Räumlichkeiten im Laufe der Jahre ansammelt, stand die ganze Wohnung leer. Ich gelangte in das Innere der Wohnung und sah allmählich den flackernden Schein des von unten aufsteigenden Lichtes. Dann schließlich betrat ich das große Zimmer. Der Raum sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. So leise, als sei ich ein über den Lebenden schwebender Geist, schlich ich in die Mitte des Zimmers, dorthin, wo der Boden aufgebrochen war und sich ein Loch von etwa einem Meter Durchmesser befand, und blickte nach unten. Das, was ich nun unter mir sah, hätte einen vierfachen Millionär gemacht, wäre ihm von diesem Standort aus nur ein einziger Schnappschuss geglückt. Es war ein unglaublicher Anblick. Etwa 200 Brüder und Schwestern drängten, schoben und quetschten sich in die Mitte dieses verdreckten Raumes, in dem die ausgefransten Drahtenden von zwei losen Stromkabeln zusammentrafen und sich funkensprühend kreuzten. Ein greisenhafter Artgenosse mit weißem, mächtig aufgeblähtem Fell, der die sakrale Leier sabberte, presste die Pfote immer wieder auf eines der Kabel, ließ es auf- und abfedern und sorgte so für den kontinuierlichen Kontakt. Einer nach dem andern sprang über die in gleißend helle Blitzverästelungen explodierende Kontaktstelle. Hierbei bekamen sie gehörige Stromschläge verpasst, versenkten sich stellenweise ihren Pelz und kreischten wie am Spieß. Die Stromstöße ließen sie verstört und ermattet auf den Boden fallen. Doch einige total ausgeflippte unter ihnen hatten offenbar die Schnauze immer noch nicht ganz voll und wollten die Qual von neuem auf sich nehmen. Leider wurden sie von den hinter ihnen stehenden Geisteskranken, die den Mordspaß gar nicht abwarten konnten, zur Seite gedrängt.
»Im Namen von Bruder Claudandus«, peitschte der Priester auf seine Schäfchen ein, »im Namen von Bruder Claudandus, der sich für uns geopfert hat und Gott geworden ist, Claudandus, o heiliger Claudandus, erhöre unser Leiden, erhöre unsere Stimmen, erhöre unser Gebet, nimm unser Opfer an!« »Nimm das Opfer an!« stimmte die Gemeinde wie aus einem Munde brüllend ein.
Sie waren vollkommen in Ekstase geraten. Ein spastisches Zucken und Zappeln nahm von ihren Körpern Besitz und sie schienen in einen tranceartigen Zustand hinüberzugleiten. Wimmernd und zitternd trieb die Meute vorwärts und hechtete immer schneller und tiefer über die glühenden Drähte hinweg. Die Stromstöße schienen denen, die die Drähte streiften, jetzt überhaupt nichts mehr auszumachen. Im Gegenteil, die geballte Ladung machte sie noch wagemutiger und verrückter. Der Sektenführer drückte die Pfote immer öfter und verbissener auf das Kabel, und die aus der Kontaktstelle hervorzischenden Blitze tauchten im Raum in ein gespenstisch blendendes Licht.
»Halleluja!«
und
»Claudandus, errette uns!«
erschallte es von allen Seiten, während der Meister mit seinen salbungsvollen Reden auf diese Irren einredete und sie noch irrer machte. Wahrlich, wahrlich, dieses tolle Treiben war jenseits von Aristokets. Eine Sekte, die einem gewissen Claudandus huldigte und die sich seinetwegen an saftigen Elektroschocks erbaute.
Da sollte doch noch jemand behaupten, dass die Natur seit Bernard Chimek und Jacques Cousteau keine Geheimnisse mehr in sich berge.
Claudandus. Ein Name, der wie die Faust aufs Auge zu einem Heiligen passte. Doch was war seine ursprüngliche Bedeutung? Meine Lateinkenntnisse waren sehr verkümmert, seit der unseligen Zeit, als Gustav in einem finanziellen Engpass schwachköpfigen Quartaner Nachhilfestunden erteilt hatte. Aber irgendwo, in einer mit Spinnenweben verhangenen Kammer meines Hirns, fand ich nach einiger Mühe schließlich das lateinische Wort »claudere«, welches für »schließen« stand. Und wenn man von »claudere« das Gerundium nahm, als das passive Verbaladjektiv das ausdrückt, dass etwas getan werden muss oder soll, kam Claudandus heraus, was ungefähr einer, der geschlossen werden muss oder soll, heißen musste. Einer, der geschlossen werden muss oder soll, in diesem Lichte betrachtet wiederum doch ein höchst merkwürdiger Name für einen Heiligen, oder? Der wirren Ansprache des Priesters zufolge für einen Märtyrer. Und welche grausamen, mythischen Qualen hatte dieser ominöse Claudandus auf sich genommen, dass daraus eine Sekte entstanden war? Eins war für mich klar. Wer zu solch einem destruktiven Verhalten in der Lage war, der sprang auch nicht zimperlich mit seinem Nächsten, schon gar nicht mit seinem religiösen Gegner oder mit jemandem, der diesen Glauben verspottete, um. Kurz, dieser übergeschnappte Haufen war zu allem fähig, schon gar zu einem Mord. Erhärtet wurde diese Theorie durch ein weiteres Detail, welches ich allerdings nur ganz allmählich wahrnahm. Seitdem ich hier oben stand, wurde ich immer eindringlicher von einer sonderbaren Erregung erfasst, so dass ich mittlerweile vollkommen aufgewühlt war. Es dauerte eine Weile, bis ich registrierte, dass diese Reaktion nicht allein auf die Wirkung der gespenstischen Szene zurückzuführen war, sondern mehr auf den allgegenwärtigen chemischen Gestank, den diese Räume abstrahlten. Ohne Zweifel. Der Geruch hatte eine gefühlsintensivierende, aufputschende Wirkung auf meine Rasse, wahrscheinlich auch auf Menschen. Er stellte sozusagen das gasförmige Pendant zu Vekaminen dar. Man konnte sich also leicht vorstellen, dass jemand scharf gemacht durch diese aggressive Zeremonie und aufgeputscht von dieser Chemikalie Dinge tat, die er im normalen Zustand keinesfalls tun würde. Alles hätte sich mit dieser genialen Theorie wie von selbst geklärt, wenn sie nicht einen kleinen Schönheitsfehler gehabt hätte. Dass Kong und seine obligatorischen Spießgesellen Hermann und Hermann sich unter den Claudandisten befanden, wunderte mich eigentlich kaum. Derjenige, der jedoch überhaupt nicht in dieses schaurige Bild passte, war Blaubart. Er hockte im weit entlegensten, dunkelsten Winkel des Raumes und schwang seinen Kopf im Rhythmus der Gesänge und Gebete hin und her. Wegen seiner vielfältigen Gebrechen wollte er offensichtlich nicht riskieren, dass er in der wogenden Masse zerquetscht oder überrannt wurde. Aber man merkte ihm an, dass der Hokuspokus von seinem ganzen Wesen Besitz ergriffen hatte und er sich ebenfalls in Trance befand. Diese erstaunliche Beobachtung warf meine ausgeklügelte Hypothese insofern über den Haufen, als ich mir Kamerad Blaubart überhaupt nicht als Mitglied einer blutrünstigen Sekte vorzustellen vermochte. Oder sollte ich mich derart in ihm getäuscht haben? Hatte er mich tatsächlich die ganze Zeit über angelogen und den Ahnungslosen gespielt? Für gewöhnlich besitze ich ein phänomenales psychologisches Einfühlungsvermögen und kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Gedanken und Intentionen meines Gegenüber schon mit nur einem flüchtigen Blick erraten kann. Aber man lernt nie aus in einer Welt, in der sich die Leute mit so vielen Lügen umgeben haben, dass ihnen die Wahrheit unwillkürlich als die eigentliche Lüge erscheinen muss. Falls Blaubart mir jedoch nichts vorgemacht hatte, konnte zwischen der Claudandus-Sekte und den Morden kein unmittelbarer Zusammenhang bestehen, was mir offen gestanden schwerfiel zu glauben. Der fröhliche Gottesdienst war nun auf seinem Höhepunkt. Alle Anwesenden tobten und stimmten einen unheimlichen Singsang an. Fetzen, die ich aufschnappen konnte, bestätigten, dass das Lied wie erwartet von Blut und Schmerz handelte. Ein paar ganz Wilde aus der Meute sprangen über die Köpfe der anderen hinweg, nach vorne, damit sie schneller an die Stromdrähte gelangten. Ihre Schreie überschlugen sich, der ehrfurchtgebietende alte Oberzampano aber hatte wie ein erfahrener Showmaster alles unter Kontrolle und steuerte lediglich einige farbige Redetupfer bei. »O Claudandus, du Sohn des Schmerzes und des Lichts, unsere Wunden sind voll des Blutes, wie einst deine Wunden voll des Blutes waren. Erhöre unsere Pein und nimm unser bescheidenes Opfer an.« Ich war derart in die Betrachtung dieses faszinierenden Schauspiels versunken, dass ich alle Vorsicht außer Acht ließ und mich immer tiefer über den Rand der Öffnung beugte. Ohne dass es mir aufgefallen war, hatten sich dabei meine Vorderpfoten auf deren zerbröckelnden Rand gedrückt, der nun mit einem Mal nachgab. Winzige Steine, Holzsplitter, abgeblätterte Farbpartikel und Zementstaub rieselten herab und schneiden das Haupt des Priesters ein. Ich machte voller Schreck einen Satz rückwärts, doch es war schon zu spät. Der Greis hatte blitzartig seinen Kopf hochgerissen und meinen zurückhuschenden Schatten erspäht.
»Da oben ist jemand! Wir werden beobachtet, wir werden beobachtet!«
schrie er seiner Gemeinde zu, worauf die Zeremonie augenblicklich unterbrochen wurde. Hunderte von Köpfen schnellten auf einen Schlag in Richtung Decke und versuchten durch das große Loch in der Finsternis etwas auszumachen. Unten entstand ein lärmendes Durcheinander, doch ich hatte weder Lust noch Zeit, herauszubekommen, was sie gegen mich planten. Wahrscheinlich würden sie in ein paar Sekunden hier oben sein. Ich blickte mich gehetzt im Zimmer um. Ein morscher Balken hatte sich an einem Ende von der Decke gelöst und sich tief in den Raum geneigt. Genau darüber war in der Decke eine kleine Öffnung zu sehen, durch die ich mich vielleicht hindurchzwängen und so zum Dachboden gelangen konnte. Die zweite Alternative, allerdings mit viel ungewisserem Ausgang, war das Treppenhaus.
»Worauf wartet ihr Idioten noch? Los, hinauf! Bringt ihn hierher!«
hörte ich den Gesalb brüllen. Daraufhin setzte ein Stampfen und Tappeln von Hunderten von Pfoten ein. Sie waren bereits unterwegs. Instinktiv entschied ich mich für den Balken. Ich hechtete hinauf und bohrte meine Krallen tief hinein. Der Balken gab quietschend nach und neigte sich noch tiefer ins Zimmer. Ich wusste, bei der geringsten Erschütterung würde ich auch das andere Ende des Balkens von seiner Befestigung lösen und mit mir zusammen herabstürzen. Und dann? Wie um alles in der Welt würde ich dann aus dieser Hölle wieder herauskommen? Im Treppenhaus hörte ich wildes Gepolter. Gleich würden sie im Zimmer sein. Ich hatte keine Wahl mehr. Mit explosionsartiger Wucht ließ ich mich von meinen Hinterbeinen nach oben katapultieren und schaffte es tatsächlich auf Anhieb, Kopf und Vorderbeine durch das winzige Loch zu stecken. Im gleichen Moment löste sich der Balken unter mir mit einem knirschenden Geräusch endgültig von der Decke und krachte der soeben in den Raum stürmenden Meute vor die Pfoten. Ich zwängte mich schnell durch das Loch hindurch und befand mich endlich auf dem Dachboden. Ein letzter Blick nach unten bestätigte, was ich befürchtet hatte. Nach einigem wütenden Gefluche rannte die Jagdgesellschaft wieder aus dem Zimmer hinaus, um über das Treppenhaus zu mir auf den Speicher zu gelangen. Nur kurz nahm ich meine neue Umgebung unter die Lupe. Der verwinkelte, unübersichtliche Raum war vollgestopft mit den Überresten des Labors von Dr. Frankenstein, dessen Geist ich in diesem Haus immer zu spüren vermeinte. All diese zahllosen chirurgischen Instrumente mit ihren bedrohlich wirkenden, spitzen und gekrümmten Formen, Operationsleuchten, Narkoseapparaturen, EKG-Geräten, Spritzen, Reagenzgläsern, Kolben, Retorten, Mikroskopen und noch andere komplizierte Maschinen und Utensilien, von denen ich nicht einmal die Bezeichnung kannte, geschweige denn ihre Funktion, waren zwar bis zur Unkenntlichkeit verstaubt, verrostet oder ganz einfach demoliert, hatten jedoch von ihrer ehrfurchtgebietenden Ausstrahlung um etwas eingüßt. Traurig, einer abschreckenden Wirkung nur zur Hälfte beraubt, starrte mich das tote Labor an, als sei ich ein Magier, der es wieder zum Leben erwecken konnte. Wie ich gleich bei unserem Einzug vermutet hatte, war auch das Dach schwer beschädigt und wies große Löcher auf. Ich rannte geradewegs zu der gegenüberliegenden Giebelwand, dorthin, wo die rechte Dachtraufe und der Fußboden zusammentrafen und wo sich ein Spalt von etwa einem halben Meter Breite gebildet hatte. Sobald ich durch den Spalt nach draußen geschlüpft war, wurde der Dachboden von etwa 30 Artgenossen gestürmt, die nicht gerade den Eindruck machten, als wollten sie mir eine Bibel verkaufen. Wir sind schlechte Läufer, ihr Sprinter, und deshalb hatten nur die kräftigsten von der Meute bis hierhin mitgehalten. Doch die, die noch an meinen Fersen klebten, schienen in Bezug auf meine Ergreifung und auf das, was sie dann mit mir anstellen gedachten, umso enthusiastischer zu sein. Auf der Dachrinne stehend und nach Luft japsend, hatte ich einen ungehinderten Blick auf unseren Distrikt. Inzwischen war es Morgen geworden. Das ausgedehnte Rechteck aus Dächern und Terrassen, das sich vor mir erstreckte, ließ mich hinsichtlich meiner Flucht neue Hoffnung schöpfen. Irgendwo in diesem Wirrwarr musste es einfach ein geheimes Winkelchen geben, wo ich vor meinen Verfolgern sicher sein konnte. Der schwindelerregende Abgrund unter meinen Pfoten allerdings warnte mich vor allzu halsbrecherischen Manövern. Das Flechtwerk der Gartenmauern sah von hier oben wie ein kniffliges Irrgartenrätsel aus. Ein schier unlösbar scheinendes Rätsel, wie die ganze verzwickte Geschichte, von der ich jetzt, ob es mir passt oder nicht, endgültig ein Teil geworden war. Atemlos lief ich das moosige Dach hinauf, erreichte den First und hastete darauf zu den benachbarten Gebäuden weiter. Meine Häscher hatten sich unterdessen auf etwa 10 Unverzagte reduziert, deren Entschlossenheit und Unerschrockenheit jedoch mindestens für 100 Mann ausreichten. Mit grimmigen Gesichtern waren sie mir dicht auf den Fersen, so dass ich keinerlei Gelegenheit bekam, mich ihren Blicken auch nur für eine Sekunde zu entziehen und sie abzuhängen. Aber ich spürte, dass meine Kraftreserven allmählich erschöpft waren. Falls noch in letzter Minute eine riesige Goldhand aus dem Himmel fahren und diesem erbärmlichen Spiel ein Ende bereiten würde, würde ich mir einen waschechten Kreislaufkollaps einhandeln. Den Brüdern an meinen Fersen machte der Morgensport offenbar überhaupt nichts aus, denn der Abstand zwischen ihnen und mir verringerte sich zusehends. Mittlerweile befand ich mich auf der Längsseite des Viertels. Zu meinem Glück wurde die Dachlandschaft ab hier ziemlich unübersichtlich, weil sie sich nicht mehr an die monotonen Sattel- und Walmformen hielt. Ein Chaos von Kuppeln, Sägedächern, Terrassen, Schornsteinen, Treppenaustritten und Feuerleitern ließen in mir das gute alte Dschungelgefühl aufflammen. Und ich ließ mich einfach von meinem Instinkt leiten. Prompt stellte sich daraufhin der Erfolg ein, denn meine Jäger loren mich tatsächlich aus den Augen. Doch sofort, als würden sie auf telepathischem Wege untereinander Signale austauschen, warteten sie mit den urältesten der Jägertricks auf. Sie drifteten fächerartig auseinander, verteilten sich im Dächerdschungel und hetzten mich jetzt jeder einzeln. Zwischen 4 riesenhaften Schornsteinen eingekeilt, brach ich schließlich vor Erschöpfung zusammen und atmete stoßweise. Ich wurde das miserable Gefühl nicht los, dass ich von diesen Typen umzingelt worden war, aber für eine Fortsetzung der Flucht fehlte mir sowohl die Kraft als auch die Zuversicht. Plötzlich ein Knistern. Ich konnte nicht genau ausmachen, woher es gekommen war, doch war das so wichtig? Sie hatten mich nun da, wo sie mich hinhaben wollten, in der Falle. Und sie würden mich umbringen. Das war so sicher, wie Claudandus in den Himmel gefahren war. Mit einem nervösen Kribbeln im Nacken ging ich ganz langsam rückwärts und trat auf etwas, das mit einem Male nachgab. Das Dachfenster, das meine Hinterpfoten berührt hatten, kippte nach unten und ehe ich mich so richtig erschrecken konnte, stürzte ich wie Alice im Wunderland in eine unbekannte Finsternis. Wie nicht anders zu erwarten war, fiel ich auf alle 4 Pfoten, aber dieses Glück verschaffte mir noch lange keine Glückseligkeit. »Wo zum Teufel war ich denn schon wieder gelandet?« Ich schaute mich vorsichtig um, und je mehr mich meine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnten, desto sicherer fühlte ich mich. Denn dieses heimelige Gemach war ein Ort der Geborgenheit. Die samtenen Vorhänge waren halb zugezogen. Abgesehen von dem schwachen Schein der Glut eines rauchenden Holzscheites im offenen Kamin war es dunkel in dem Raum. Das gediegene, altenglische Mobiliar weckte in mir die Vorstellung, dass jeden Augenblick ein alter Mann mit schneeweißem Bart und roter Robe hereinspazieren, auf dem gemütlichen Schaukelstuhl Platz nehmen und irgendwelche Märchen erzählen würde. Doch statt St. Nikolaus lag eine russisch-blau auf dem Schaukelstuhl und schaute mich mit sonderbar starren, strahlend grünen Augen an. Sie war ein Prachtexemplar. Ihr Fell war kurz, weich, seidig, von einem mittleren Blauton und mit silbrigen Leithaaren, die ihr einen schimmernden Glanz verliehen. Sie schwenkte leicht ihren Kopf hin und her, als könne sie nicht genau ausmachen, wo ich stand.
»Du bist ein Neuer, stimmt's?«
fragte sie mit sanfter Stimme.
»Ja, stimmt. Mein Name ist Francis. Ich wohne seit 1,5 Wochen ein paar Häuser weiter,« sagte ich.
»Freund oder Feind?«
»Freund«, eiferte ich mich. »Für ewig Freund.«
»Das ist sehr beruhigend. Es erspart mir eine Menge Unannehmlichkeiten.«
Ihre betörende Schönheit brachte mein Blut in Wallung und ließ mich wie hypnotisiert zu ihr aufblicken. Nur ihre Augen, diese ewig kalten Augen, die an einen zugefrorenen See erinnerten, hatten etwas Unheimliches, ja Todes, an sich. Sie erhob sich, wollte vom Schaukelstuhl herunterspringen, machte dann aber Halt und bewegte wieder ihren Kopf hin und her. Nach diesem merkwürdigen Ritual erst kam sie herunter und schlenderte auf mich zu.
»Es passiert nicht oft, dass hier Leute vom Himmel fallen. Und wenn, dann führen sie meistens Böses im Schilde.«
»Ich nicht«, entgegnete ich. »Ich bin auch gar nicht vom Himmel gefallen, sondern versehentlich durch das Dachfenster. Ich war nämlich auf der Flucht.«
»So? Vor wem denn?«
»Vor einigen Mitgliedern der Claudandus-Sekte. Sie hatten wohl etwas dagegen, dass man sie bei ihrer lustigen Zeremonie beobachtet.«
»Das sieht diesen Idioten ähnlich.«
Sie ging langsam zum Fenster und schaute auf die Gärten hinab.
»Ist es draußen schon hell geworden?
Aber siehst du das denn?« Ich brach ab. Jetzt endlich war das traurige Geheimnis ihrer Augen gelüftet. Ich ging zu ihr und blickte betreten auf meine Pfoten. »Du bist blind?« sagte ich.
»Ich bin nicht blind. Ich kann nur nicht sehen.«
Sie wandte sich vom Fenster ab und kehrte zum Kamin zurück. Ich begleitete sie dorthin. Mit stumpfem Blick betrachtete sie die allmählich erlöschende Glut. Obwohl ich die Antwort bereits kannte, stellte ich ihr die Frage trotzdem. »Bist du immer hier drin oder gehst du auch mal nach draußen?«
»Nein, da draußen gibt es zu viele Unannehmlichkeiten mit den lieben Brüdern und Schwestern. Sie sind immer auf Kampf aus. Alle Welt ist auf Kampf aus. Doch es ist bis heute noch kein einziger Tag vergangen, an dem ich mir nicht gewünscht hätte, diese böse Welt einmal zu sehen.«
»Tut mir leid«, sagte ich. Es war eine schäbige und überflüssige Bemerkung, aber ich konnte für meine Trauer keine feingesponnenen Worte finden. »Es war die Wahrheit. Sie tat mir so unendlich leid.«
»Warum?« entgegnete sie. »Es gibt Schlimmeres im Leben. So sagt man doch, nicht wahr? Es gibt immer etwas Schlimmeres im Leben.«
»Das ist wohl wahr. Doch wo ist die Grenze?«
»Vielleicht gibt es sie gar nicht. Man erträgt allerhand, wenn man nicht gerade in einem Hundefriseursalon wohnen muss.«
Wir brachen beide gleichzeitig in schallendes Gelächter aus. Sie ertrug es mit Humor, das gefiel mir. »Warst du schon immer so? Ich meine, so...«
»So blind?«
rief sie mir schmunzelnd aus der Klemme.
»Ja, von Geburt an. Aber es ist seltsam, das sind auch Bilder, Bilder in meinem Kopf.«
»Bilder?«
»Ja, ich habe natürlich nur eine vage Vorstellung davon, was Bilder sind, doch trotzdem tauchen sie in meiner Erinnerung auf. Und in meinen Träumen, immer wieder.«
»Was sind das für Bilder?« Ihr Gesicht nahm jetzt einen merkwürdig entrückten Ausdruck an. Doch gleichzeitig schien sie sich mit aller Kraft auf das, was sie vor ihrem geistigen Auge sah oder zu sehen glaubte, zu konzentrieren. Man konnte ihr die schwere Arbeit, die ihr das Vorstellen von optischen Dingen bereitete, förmlich ansehen.
»Es ist alles so verschwommen und unscharf. Ich sehe Menschen, viele Menschen um mich versammelt. Sie sind so groß und so klar, so hell. Tragen sie die sagenhafte Farbe Weiß, von der man mir oft erzählt hat? Ich weiß es nicht. Sie sprechen durcheinander und laut. Ich habe eine Heidenangst. Ich will zu meiner Mutter zurück.« Einer der Menschen beugt sich über mich herab und lächelt mich an. Aber es ist ein falsches Lächeln. Das Lächeln eines Lügners. Dieser Mann hat stechende Augen. Sie funkeln außergewöhnlich, als wollten sie mich wie Dolche durchbohren. Plötzlich hat der Mann etwas Glänzendes in seiner Hand und vollführt damit eine blitzartige Bewegung. Ich spüre Schmerz und ich schlafe ein. Doch dieser Schlaf ist ein beängstigend tiefer, bleierner, schwarzer Schlaf, aus dem ich nicht mehr aufwache. In der Schwärze des Schlafes höre ich die Stimmen der Menschen. Sie sind jetzt wütend. Sie schreien sich an, beschuldigen sich gegenseitig. Irgendetwas ist schiefgegangen. Ich schlafe weiter. Es kommt mir so vor, als wären es 1000 Jahre, die ich in diesem Zustand verbringe. Dann passiert etwas Furchtbares. Es ist so furchtbar, dass es mein Gedächtnis für immer auslöscht. Aber nein, da ist noch eine Erinnerung. Auf einmal laufe ich mit den anderen zusammen hinaus. Ja, da sind noch andere, viele, Hunderte. Doch ich kann nicht mehr sehen, ich bin blind. Ich bin so traurig, dass ich nichts mehr sehen kann. Alles ist öde und tot. Ich streune eine Weile herum und lege mich dann irgendwo hin. Es regnet und ich werde nass. Ich habe jede Hoffnung verloren und weiß, dass ich sterben werde. Aber jetzt macht es mir nichts mehr aus, zu sterben. Danach lösen sich die Bilder in ihre Farben und Konturen auf, als habe man sie in eine chemische Lösung getaucht. Sie verschwinden für immer. Und dann gibt es keine Bilder mehr.
Sie hatte Tränen in den Augen und schämte sich deshalb ein wenig. Um sie vor mir zu verbergen, zog sie sich erneut ans Fenster zurück und drehte mir den Rücken zu. Ich blieb da, wo ich war, und blickte ihr gedankenvoll nach.
»Du trägst die Bilder deiner Kindheit in dir«, sagte ich. »Du warst nicht von Geburt an blind. Das ist ein schreckliches Geheimnis in deiner Vergangenheit. Irgendein Mensch hat irgendetwas mit dir getan. Daraufhin erst wurdest du blind.«
»Soll ich dir etwas verraten?« meinte sie, und ich nahm einen ironischen Unterton in ihrer Stimme wahr.
»Die nettesten Lebewesen, die ich kenne, sind immer noch die Menschen. Wer würde sich sonst so ein blindes Huhn wie mich halten?«
Sie lachte wieder, und das tat gut. Das tat verdammt gut.
»Du solltest mal miterleben, wenn sich die Unsrigen zufällig hierhin verirren. Sie benehmen sich wie Psychopathen, wie Ungeheuer, wie Bestien. Sie glauben, dass der ewige Kampf, den sie da draußen kämpfen, hier drin weitergeht. Und wenn sie dann plötzlich herausbekommen, mit welcher merkwürdigen Kreatur sie es zu tun haben, sind sie irritiert und reagieren mit noch mehr Wut und Hass. Ein komischer Zirkus ist das. Ich sitze schon so lange hier, und all das Leben ist an mir vorübergegangen, ohne mich wirklich zu berühren. Aber vielleicht habe ich nichts verpasst. Angesichts dieses ewigen Kampfes da draußen, meine ich.«
Sie wurde wieder nachdenklich. »Darf ich dir eine ungewöhnliche Frage stellen? Wie war doch der Name?«
»Felicitas«,
sagte sie rasch. »Felicitas. Obwohl ich nicht lange hier lebe, weiß ich, dass sich im Revier seit geraumer Zeit sonderbare Dinge ereignen. Und wie ich aus dem, was du mir bis jetzt erzählt hast, schließe, verfolgst du das Leben und Treiben der Gemeinde, sagen wir mal, auf akustischem Wege. Ich nehme an, deine Ohren sind spitzer als die wackeren Kämpfer da draußen. Deshalb meine Frage an dich. Hast du in den Nächten der vergangenen Wochen irgendwelche ungewöhnlichen,
du meinst Todesschreie?«
Mein Unterkiefer klappte herunter.
»Erstaunt dich das? Du hast recht, meine Ohren sind spitzer als die der anderen. Das ist doch kein Wunder, oder? Mein Lieblingsplatz ist hier am Fenster. So bekomme ich von unten vielleicht mehr mit, als jemand, der tatsächlich unten ist.«
»Dann erzähle es mir in allen Einzelheiten. Lass nichts aus. Was hast du genau gehört?«
»Warum bist du an dieser Sache derart interessiert?«
wollte sie wissen. »Na, immerhin geht es doch um Mord.«
»Willst du in diesem Zusammenhang wirklich einen so dramatischen Begriff gebrauchen?« Auf mich machte das Ganze den Eindruck, als handelte es sich nur um eine übersteigerte Form von Rivalität.
»Und woraus schließt du das?«
»Ganz einfach. Ich erkenne jeden Artgenossen an seiner Stimme. Und ihre Stimmen, vielmehr das Geschrei, das sie veranstalten, wenn sie von einer der rolligen Madonnen im Revier gerufen werden, verraten mir auch, wonach ihnen der Sinn steht. Die Schreie, die Todesschreie, die ich in den letzten Wochen gehört habe, stammten allesamt von Männchen, die zuvor schon einen Streit mit einem Nebenbuhler gehabt hatten und die unterwegs waren zu der, die sie gelockt hatte. Und während sie noch laut jaulten, gesellte sich plötzlich jemand zu ihnen, den sie sehr gut zu kennen schienen und vor dem sie gehörigen Respekt haben mussten. Denn selbst ihre gesteigerte Aggressionsbereitschaft in diesem Zustand versagte vor diesem jemand.«
»Das ist auch meine Theorie.
Kennst du diesen jemand?«
»Nein.«
»Hat er mit diesen Leichen in Spee gesprochen?«
»Ja, aber ich konnte nicht verstehen, worüber sie redeten.« Doch eines konnte ich immer wieder heraushören. Dieser Unbekannte sprach sehr eindringlich und bedeutungsschwanger, als wolle er seine Gesprächspartner von etwas überzeugen.
»Von etwas überzeugen?«
»Ja, es kam mir so vor.«
»Und später?«
»Nach dem Wortwechsel gab es meistens eine Pause.
Dann stießen sie den Todesschrei aus.«
»Genau. Ich nehme an, dass der Unbekannte sie zu Tode gebissen hat.«
»So ist es. Es war stets der gezielte Nackenbiss, den wir bei der Jagd verwenden. Es ist ja eigentlich nahezu unmöglich, diesen Biss bei einem Rivalen anzubringen, weil dieser ungefähr gleich groß, stark und flink ist wie der Gegner. Es kann nur so gewesen sein, dass die Opfer einfach nicht mit dieser Reaktion gerechnet hatten und ihrem Mörder wahrscheinlich nur ganz kurz mal den Rücken zugekehrt hatten. Dazu bedurfte es jedoch einer gehörigen Portion Vertrauen.«
»Vielleicht ein Weibchen, das nicht belästigt werden wollte.«
»Eine komische Methode, sich Kerle vom Hals zu halten. Nein, nein, nein. Die Morde waren allesamt geplant, kaltblütig geplant. Die fanatisierten Mitglieder der Claudandus-Sekte kämen meiner Meinung nach als fröhliche Nackenbeißer eher in Betracht. Insbesondere dieser finstere Priester. Kannst du mir über diese Vereinigung etwas erzählen?
Sehr wenig. Ich weiß nur, dass sie einen Märtyrer namens Claudandus anbeten, der angeblich vor Urzeiten irgendwo in diesem Territorium gelebt hat. Von seiner Geburt an soll er gequält und gefoltert worden sein. Von wem und weshalb, das weiß niemand so genau. Jedenfalls wurde sein Leiden eines Tages so mächtig, dass er Gott rief und um Erlösung bat. Und siehe da, Gott erhörte sein Flehen. Er fuhr in ihn und erlöste ihn von seiner Pein. Sein Peiniger wurde auf grauenhafte Art und Weise vernichtet, erzählt man sich, während der gute Claudandus geradewegs in des allmächtigen Schoß aufgenommen wurde. Jedenfalls wurde er seitdem nicht mehr gesehen. Wie jede Legende mag auch diese Legende einen wahren Kern besitzen, aber mir ist er unbekannt. Wusstest du, dass Claudandus lateinisch einer, der geschlossen werden muss oder soll, bedeutet? Nein. Ich kann mir darauf keinen Reim machen, aber mir scheint, du bist auf der falschen Fährte. Den Verdacht, dass der Übeltäter unter den Anhängern der Sekte zu finden ist, kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Diese Trottel, die Claudandus huldigen und sich seinetwillen kasteien, sind harmlos. Sie tun diese verrückten Dinge aus einem unbestimmten Gefühl der Religiosität und der Hingabe heraus, vielleicht sogar aus reiner Langeweile. Sie würden damit niemals anderen schaden. Und gar Mord? Also, ich weiß nicht.
Dein Wort in Claudandus' Ohr. Mein Verdacht bleibt trotzdem bestehen. Diese Freaks sahen mir alle nicht koscher. Bevor ich den Satz zu Ende bringen konnte, riss sie plötzlich blitzartig ihren Kopf nach oben. Ich schaute ebenfalls hoch und fixierte die Stelle an der Dachkammerdecke, auf die Felicitas blinde Augen voll unheilschwangerer Erwartung gerichtet waren. Blaubart hatte seinen Kopf durch das geöffnete Dachfenster gesteckt und glotzte mit schuldbewusstem Blick auf uns beide herab.
»Warum bist du getürmt? Wir wollten mit dir nur quatschen«, sagte er schließlich fast entschuldigend. »Wobei 360 Volt meine Zunge lösen sollten, was?«,
gab ich wütend zurück.
Gleich nach Blaubarts Auftauchen war Felicitas Besitzer, Typ verarmter Adliger inklusive Monokel, Seidenpyjama, Meerschaum, Pfeife und Siegelring aufgewacht und hatte uns beide mit vielerlei primitiven Gebärden und Geräuschen, die denen von Gustav nicht unähnlich waren, begrüßt. Da Durchlaucht mangels eines James frische Brötchen und die Morgenzeitung selber holen wollte, packte ich die Gelegenheit beim Schopfe und entschlüpfte beim Öffnen der Wohnungstür nach draußen. Vorher hatte ich mich von Felicitas verabschiedet und ihr weitere Besuche zugesichert. Ich stieg wieder aufs Dach und traf dort Blaubart, der auf mich gewartet hatte. Es war ihm ziemlich peinlich, über die Geschehnisse der letzten Nacht zu sprechen, doch ich kümmerte mich herzlich wenig um sein Feingefühl.